Ja, manchmal fragen die Leute, wenn man dann nicht mehr so viele Programme, Angebote hat in der Gemeinde, was machen wir denn eigentlich so als Gemeinde, wie wirken wir gegen außen? Und eine der Antworten ist das, wenn jedes Glied der Gemeinde dient mit seinen Gaben und dann ist es nicht einfach sein privates Projekt, dann ist es ein Ausfluss aus der Gemeindefamilie, um die Welt zu segnen. Und das gilt auch für deinen Arbeitsplatz, das gilt für deine Nachbarschaft. Da, wo du bist, bist du ein Botschafter für Jesus Christus. Bist du ein Missionar, ein Licht, ein Zeuge für Christus. Und manchmal ist das einfach im normalen Leben. Und manchmal sind das Projekte, die Einzelne auf dem Herzen haben, wie jetzt hier Martin Mägli. Und wir wollen beten gerade für diese gewaltige Arbeit, die da auch dahinter steckt, das alles zusammenzustellen. Und sein Herzensanliegen ist es wirklich, dass Menschen in diese Ehrfurcht vor Gott kommen, wenn sie diese Bilder sehen. Und Vater, ich danke dir, dass du diese ganze Multimedia-Schau gebrauchst, um deinen Namen, um deine Herrlichkeit, deine Schönheit zu offenbaren. Im Römerbrief heißt es, dass die Menschen keine Ausrede haben, weil sie in deiner Schöpfung dich erkennen können. Und wir setzen das über dieser Multimedia-Schau frei in deinem Namen, Jesus. Die Leute sollen berührt werden. Sie sollen erkennen, da gibt es einen Schöpfer, der hinter dieser Schöpfung steht. Und wir segnen Martin im Namen von Jesus und auch sein Kollege. Wir segnen sie mit Gelingen, mit Freude, mit Kraft. Auch die Familien, die in dieser Zeit viele Entbehrungen hinnehmen müssen. Wir segnen euch mit aller Kraft und aller Fülle, die ihr braucht im Namen von Jesus. Amen. Ja, es sind auch noch von gestern einige Fragen hineingekommen. Insbesondere, das ist immer so, wenn wir dann da über Sohnschaft und Vaterschaft sprechen, dann kommen immer wieder ganz interessante Fragen. Ja, wie finde ich jetzt den Vater oder findet der mich oder wer ist das überhaupt? Ist jetzt mein Pastor automatisch der Vater? Oder da kommen ganz viele Fragen und ich möchte euch einfach ermutigen, euch hier grundsätzlich zu entspannen. Wir sind alle in einem Prozess. Wir versuchen ein Bild zu malen der Grundordnungen des Reiches Gottes. Und damit auch der Grundordnungen, wie Gemeinde eigentlich gedacht ist und von Gott her funktionieren sollte als sein Leib. Und da geht es uns manchmal genau so, wie Franz heute Morgen gesagt hat. Da kommen unsere Konzepte, Gemeindebaukonzepte, Gemeindeprogramme, Gemeindetraditionen, irgendwo werden die in Frage gestellt, kommt eine Unsicherheit rein. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, das ist keine Anklage, ihr macht was falsch. Es begegnet mir immer wieder, wenn ich von diesen Werten des Reiches Gottes schwärme, wenn ich von diesen Ordnungen in der Gemeinde schwärme, dass sich dann Leute wie angeklagt fühlen. Ich mache es ja falsch. Und das geht nicht darum, dass du etwas falsch machst. Franz hat das gut gesagt. Die Leute machen das mit Leidenschaft, mit bestem Gewissen. Ich habe das auch mit bestem Gewissen gemacht. Ich war ein ganz normaler, traditioneller Gemeindebauer. Ich habe auch die Bücher von C.P. Wagner über Gemeindebau und von Christian A. Schwarz über das natürliche Gemeindewachstum und von wie heißt das schon, Gemeinde mit Vision und wie, Willow Creek, ich habe die alle gelesen, diese Bücher. Und wir haben das alles versucht umzusetzen und anzuwenden. Ich war genauso eifrig wie dieser Paulus und habe gedacht, das ist es jetzt und das wird den Durchbruch bringen. Und dann waren wir eben von Hausgemeinde begeistert. und dachten, das ist jetzt das Modell. Und wir haben immer wieder gemerkt, es gab immer wieder Korrektur. Ich habe vorher in der Pause mit jemandem gesprochen und auch gesagt, also weißt du, das war ein ganz langer, jahrelanger Prozess. Gestern Abend habe ich gesagt, diese Grundoffenbarung, dass es um Beziehungen geht, dass es um Jüngerschaft geht in der Gemeinde, um Vaterschaft und Sohnschaft geht, die bekam ich im 2001 in einer Krise, in einer Verzweiflung. Und dann ging das ganz viele Jahre, wo man wie mit diesen Gedanken, diesen Impulsen schwanger geht, sie bewegt, mit dem Leitungsteam in der Gemeinde bewegt, überlegt, ja, wie können wir, was können wir, wie müssten wir? Und erst 2009, 8 lange Jahre später, hatte ich wieder diesen Mut, Ja zu sagen und diese Gemeindeleitung, diese Verantwortung, dieses Mandat nochmal neu zu ergreifen. Und da hatte ich vieles noch nicht wirklich verstanden, wie das von Gott her gemeint war. Da hatten wir keinen geistlichen Vater, da hatten wir keine Apostel, die uns geholfen haben. Da waren wir ganz alleine. Und erst 2011 war ich das erste Mal in Südafrika, habe mich mit dem Vater von Franz Duplessis getroffen, der heißt auch Franz Duplessis, und mal mit ihm Herz geteilt. Und dann hat er mich an eine Konferenz mitgenommen in Pietermaritzburg von Tam Onaido. Das war so eine wöchige Schule, Leiterschulung, apostolische Schule. Und da ist es mir genau so gegangen, wie jetzt Franz vorher erzählt hat. Da sitzt du da rein und nach 3 Tagen habe ich gezweifelt, ob ich einfach zu wenig gut Englisch kann oder ob ich wirklich einfach überhaupt sonst nichts verstehe. Das hat nicht in das Konzept gepasst, das ich hatte. Das hat weder in meine Theologie gepasst, noch hat es in mein Gemeindebaukonzept gepasst. Das hat mich verwirrt. Das hat mich verunsichert. Und ich kann mich gut erinnern, erst etwa so nach dem 3. Tag, so am 4. Tag fing dann an, nachdem alles demontiert war, was ich bisher glaubte und meinte, so ist es doch und so ist es doch richtig, kam dann so dieser Wiederaufbau, wo ich dann merkte, aha, diese Teile, die passen so zusammen und dann ist ein neues Bild entstanden. Ein viel größeres Bild als das, was ich vorher hatte. Ein viel weiteres und tieferes Bild als das, was ich vorher hatte. Ich habe oft erzählt, das war für mich so wie, und die einzelnen Bausteine, die waren ja nicht grundsätzlich komplett neu. Erlösung, das Kreuz. Und all diese Konzepte, die sind ja nicht einfach falsch und die muss man ja auch nicht neu erfinden. Aber die Zusammenhänge, wie passt das alles zusammen? Ich habe gemerkt, meine Theologie bis dahin, die bestand so aus verschiedenen Bausteinen und die waren eigentlich so wie voneinander getrennt. Und durch diese Konferenz da, es war so wie ein Puzzle, wo du einfach verschiedene so Steine hast und du denkst dir so, wie das Bild dann am Schluss aussehen könnte und du positionierst die mal so dahin, wo du denkst, da gehören die hin und dann hast du schon so einzelne Gruppen, weiß nicht, wenn ihr so Puzzles macht, oder dann da ist schon mal der Kopf oder da ist das Ohr oder da ist dann der Baum oder da ist die Skyline und dann setzt du mal die zusammen, wo du merkst, die passen sehr wahrscheinlich zusammen. Aber dann sind es so verschiedene Bereiche und das Gesamtbild, das fehlt dir noch. Und für mich war es dann wie Gott mir dieses Gesamtbild einfach zeigte und ich merkte, aha, das, was ich dachte, das sei da oben, das ist ja da unten. Das ist ja gar nicht das, was ich dachte, das ist ja gar nicht diese Linie, das ist ja jene da drüben. Und wie Gott einfach ein neues Bild malt und mir auch ganz viele neue Teile offenbart hat und die Zusammenhänge des gesamten Bildes offenbart hat. Und ich habe dann in der Gemeinde mit einer Lebensschule begonnen im 2012 und habe nichts anderes gemacht als das, was mir aufgegangen ist in dieser einen Woche da. In kleinen Stückchen einfach der Gemeinde weiterzugeben. Das hat uns dann 3 Jahre Zeit gebraucht. Alle 14 Tage, so ein Mittwochabend, Lebensschule haben wir das genannt. Und da konnte ich wie neu aus dem Vollen schöpfen. Und ich habe alles natürlich auch reflektiert, theologisch nochmals durchdacht. Man kann da nicht einfach Copy-Paste machen, irgendetwas, was jemand gesagt hat, einfach weitererzählen. Man muss das ja auch selber durch sich hindurchwirken lassen. Da gab es auch einige Korrekturen und Ergänzungen. Und das war eine ganz wertvolle Zeit für mich und auch für die Gemeinde. Und diese Lebensschule, die findet jetzt auch in Liebisdorf bei Rumos statt, im Haus. Wir werden dann nachher noch davon erzählen, wo wir merken, da geht es darum, diese Grunderkenntnisse des Reiches Gottes zu vermitteln. Und eines dieser zentralen Bausteine, das ist für mich wirklich diese Ordnung von Vaterschaft und Sohnschaft. Das war für mich eine der größten Offenbarungen. Und da hatte ich wirklich keinen Plan vorher von dem. Ich habe das einfach nicht erkannt. Ich habe das nicht gesehen. Obwohl ich die Bibel viele Male durchgelesen habe, habe das nicht erkannt. Und das ist schon spannend, wenn du dann auf einmal diese Offenbarung hast. Das ist eine Grundordnung im Reich Gottes, dass sich Gott als Vater und Sohn offenbart. Und diese Sohnschaft und diese Vaterschaft, was das für Werte sind. Und als ich dann die Bibel wieder las, dann merke ich plötzlich, dass es kommt ja überall. Erst dann habe ich das erkannt, das kommt hier im Alten Testament. Ich habe gestern einige Stellen gelesen, es kommt im Neuen Testament vor. Und das hat mein ganzes Verständnis von Gemeinde, Gemeindebau verändert. Und ich möchte noch einmal auf dieses Buch hinweisen von John Alley, Der Geist der Sohnschaft. Das ist dieses Buch hier, das liegt hinten auf dem Büchertisch auf. Wir haben etwa 6 Exemplare, die könnt ihr also auch mitnehmen gleich, die müsst ihr nicht in Amazon bestellen. Und das ist eine sehr gute, detaillierte, gibt einen Einblick in diese Prinzipien der Sohnschaft und der Vaterschaft, wie das vom Reich Gottes her gedacht ist. Und jetzt einfach für diese ganz konkreten Fragen, die auch in der Fragebox waren, bezüglich Sohnschaft, Vaterschaft, wie finde ich jetzt einen Vater? Oder wichtig scheint mir, dass wir den Umstand, die Wahrheit zuerst einmal erkennen und für uns in Anspruch nehmen. Wir sind alle zusammen in diese Verwalterschaft Gottes hineingerufen und hineingestellt. Und zwar in der Identität als Söhne und Töchter. Nicht als Diener und Krampfer, sondern als Söhne und Töchter. In dieser Haltung. Und das scheint mir ganz, ganz wichtig, und dass ihr das mal einfach dort, wo ihr seid, anfangt zu leben. Egal in welcher Gemeinde du bist oder in gar keiner Gemeinde bist oder ob diese Gemeinde jetzt, wie die strukturiert, organisiert ist, fang dich einfach an, als Sohn zu verhalten. Und das wird ganz, ganz viel freisetzen, auch von Vaterschaft in deiner Leiterschaft. Du musst jetzt nicht hingehen zu deinem Pastor und sagen, du machst alles falsch, wir müssen das anders machen. Du hättest auch an diese Konferenz kommen sollen. Hier ist noch der Link. Schau dir mal das an. Wisst ihr, das ist nicht die Art, wie das funktioniert. Ich habe das oft erlebt, wo Gemeindeglieder irgend begeistert sind von irgendetwas und für mich ist das nicht auf dem Radar. Und dann kannst du mir noch viele Bücher und viele Links schicken. Ich schaue das nicht an, sorry. Das ist nicht mein Fokus. Also nicht, dass das falsch ist, wenn du merkst, das ist jetzt reif, da auch mal etwas weiterzugeben. Aber fang an, dich selbst als Sohn und Tochter in deinem Umfeld zu verhalten. Ich möchte euch einfach ein Beispiel geben, wie das funktionieren kann. Ganz einfach. Kathrin und ich waren, als wir noch frisch befreundet waren, wir waren, glaube ich, noch nicht verlobt, nein, das war ein Jahr vor unserer Verlobung, haben wir eine Gebetsreise gemacht nach Brasilien. Und das war so eine Reisegruppe, die hat diese Gebetsreise organisiert und wir sind da so verschiedene Orte anschauen gegangen, wo ganz viele erweckliche Gebetsaufbrüche stattfanden und wir waren hungrig und wollten ja schauen, wie das ist und uns inspirieren lassen und sind da mit dieser Gruppe mitgegangen. Und dann haben wir relativ bald festgestellt, da waren ganz viele so Gebetsfreaks dabei und Proklamationsfreaks dabei und prophetische Freaks dabei und evangelistische Freaks dabei. Sorry, wenn ich das jetzt etwas despektierlich sage. Das sind einfach Leute, die eine Leidenschaft für diese Dinge hatten und das von Herzen umsetzen wollten. Aber da war eine Leiterschaft, die war verantwortlich für diese Reise. Und dann hast du so Gruppen, die einfach autonom irgendwelche Projekte anreißen, Dinge machen. Auf einmal sind die nicht mehr da. Wo sind jetzt? Ah, die sind jetzt auf diesen Hügel gegangen und die proklamieren jetzt da noch irgendetwas über der Stadt. Und die andere Gruppe, die ist jetzt da gerade am Bahnhof am Evangelisieren. Und da war nichts freigesetzt von der Leiterschaft. Das war nicht im Programm oder vorgesehen, das zu machen. Und wir haben gespürt und mitgelitten, wie unsere Leiter, die da verantwortlich waren für diese Reise, gelitten haben. Wie da alles so in Eigendynamik ist und das, was sie eigentlich auf dem Herzen hatten, wie gar nicht so richtig an den Boden kam. Und dann haben wir uns entschieden, Kathrin und ich haben gesagt, wir wollen für diese Leiterschaft beten und wir wollen ihnen den Rücken stärken. Und das haben wir dann einfach gemacht. Und dann sind wir auch zu ihnen hingegangen und haben gesagt, wisst ihr was? Wir sind zwar hier einfach Teilnehmer, aber wir haben auf dem Herzen, für euch zu beten und wir möchten euch unterstützen und euch freisetzen, wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, wenn ihr irgendwelche Unterstützung braucht, wenn ihr froh seid, wir sind einfach für euch da. Hättet diese Augen sehen sollen, dieser Leiter. Tränen der Freude, Tränen der Erleichterung. Wisst ihr, das ist manchmal schwierig für Leiter. So kann man nämlich nicht leiten, wenn jeder macht, was er will. Und wir haben einfach da diese Position von Söhnen eingenommen, von Sohnschaft, die Leiterschaft unterstützt und freisetzt und für sie betet. Das ist das Erste und Wichtigste, was ich euch auf den Weg geben möchte, ganz praktisch. Fangt an, für eure Leiter, egal wo die sind und wie die sind, zu beten. Segnet die. Wisst ihr, was Fluchen vom griechischen Text wörtlich übersetzt heißt? Das heißt schlecht reden. Schlecht reden, wörtlich, wenn das vom Griechischen übersetzt, was in unseren Bibeln als Fluchen übersetzt wird, das heißt, wenn du es wörtlich übersetzt, schlecht reden, negativ reden. Und ich möchte euch hier wirklich zur Buße aufrufen, wenn ihr schlecht über eure Leiterschaft gesprochen habt. Das ist nicht in den Ordnungen Gottes. Dann flucht ihr verflucht eure Leiter, wenn ihr schlecht über sie denkt und schlecht über sie spricht, egal wie daneben die tatsächlich sein mögen. möchte nochmal an das Beispiel von David und Saul erinnern, das ich gestern schon gesagt habe. Dieser Saul war tatsächlich daneben. Ich meine, wenn du dann so einen geistlichen Vater hast wie Saul, dann ist es wirklich nicht so lustig. Aber es gibt dir kein Recht, negativ über ihn zu sprechen. Und es gibt dir kein Recht, dich an seinem Mandat zu vergreifen. Und so wie sich David in diesen Prüfungen bewährt hat und gesagt hat, und ich taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Da drin liegt ein Geheimnis. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen und auch ermahnen, fangt an, eure Leiterschaft zu segnen. Fangt an, ihnen zu dienen. Ihnen den Rücken frei halten. Und das geht jetzt nicht nur um deinen Pastor und um deine Gemeindeleitung. Das geht auch um deinen Chef. Und es geht auch um deine Lehrer in der Schule. Es hat ja auch einige Kinder da. Und ich weiß, was das für ein Übel ist, was das für ein bösartiger Virus ist, wo man da so untereinander in dieses negative Gerede verfällt, dem Chef gegenüber, den Lehrer gegenüber, der Schule gegenüber. Ich kenne das. Als ich meine Lehrstelle anfing mit 16 als Mechaniker, da war das normal. In der Pause, über Mittag, jeder hat über den Chef gefuttert und gewettert, über den Firmeninhaber, die haben alle, wussten alle alles besser. Und ich habe da munter mitgemacht. Munter mitgemacht. Und ständig meinen Chef verflucht. Nicht bewusst, nicht extra, habe mich einfach mitziehen lassen. In den Schulen, wie man über die Lehrer spricht, wie man über sie denkt. Ständig dieses negative Gerede, auch da habe ich mich mitreißen lassen. Ich war voll da drin und war nicht besser als alle anderen. Ich habe das auch nicht gecheckt, was da eigentlich abgeht. Aber ich möchte euch einfach alle ermutigen, hier wirklich ganz klar euch nicht von diesen Strömungen und von diesen Launen und von diesen Moden einfach mitreißen zu lassen, sondern ganz klar eure Position einzunehmen. Auch wenn du ein Kind bist in der Schule, auch in der Oberstufe, da ist auch diese Unsitte, dass es dann einfach in ist, über die Eltern schlecht zu reden. Klar, wenn du in der Pubertät bist, kommst du langsam in eine Ablösung und siehst du gewisse Sachen kritischer. Das ist ganz normal. Du darfst dich kritisch mit deinen Eltern auseinandersetzen, du darfst eine andere Meinung haben. Du darfst das mit ihnen auch teilen, aber mit ihnen bitte. Und nicht mit deinen Kolleginnen über die Eltern wettern, was die wieder alles. Mit dem verfluchst du deine Eltern. Und der Fluch ist, wenn du deine Leiterschaft, die dir gesetzt ist, dich zu schützen, dich zu ernähren, verfluchst, dann kommt dieser Fluch auf dich zurück. Und du trennst dich von diesem Schutz, du trennst dich von dieser Geborgenheit, du trennst dich von dieser Versorgung und du trennst dich vor allem von den Beziehungen. Und da musst du dich dann nicht erstaunen, wenn dann alles so distanziert ist und wenn dann der Chef verrückt ist, wie sagt man dem auf Hochdeutsch, hässig ist über dich, wütend ist, genau, sorry, wütend ist über dich und auch irgendwo kurz angebunden reagiert und sich nicht auf dich einlassen kann und die Gemeinschaft mit dir auch nicht sucht, weil der spürt das nämlich. Und euch Kindern möchte ich wirklich mit auf den Weg geben, das ist eines der 10 Gebote, Freunde. Ehre Vater und Mutter, ehre sie, auf dass du im Lande lange lebst, das Gott dir gibt, hast eine Verheißung drauf. Ich glaube, ganz viele Nöte, Probleme, die Leute haben, sind, weil sie hier nicht merken, dass sie sich selbst verfluchen, wenn sie ihre Eltern oder ihre Leiter oder ihre Chefs verfluchen. Ich benutze jetzt bewusst dieses harte Wort verfluchen, negativ reden. Und lasst euch nicht von diesem Virus anstecken, seid dort sehr entschieden und sagt, da mache ich nicht mit. Wisst ihr, und ich war von diesem Virus so lange infiziert, den habe ich noch mit in die Bibelschule genommen. Da war ich schon 32. Mit 29 habe ich angefangen, ja. Und da kam ich an diese Bibelschule und dann waren diese Lehrer da und die haben es nicht alle so wirklich geböckt. Ja, ich war ja nicht mehr 20, ich hatte auch schon meine Erfahrung, war schließlich Jungscharleiter. Verstehst du? Und dann kommst du in diese richtende, urteilende Haltung und regst dich über diesen oder jenen Lehrer auf, weil er jetzt das nicht so gebracht hat, wie du denkst, das hätte er jetzt machen müssen. Und dann fängst du an, negativ zu reden mit anderen Kollegen. Und ich weiß noch, das war meine Lektion dort. Ich bin sehr, sehr dankbar, hatte ich da Brüder und Schwestern, die mich liebevoll, aber bestimmt auf dieses Fehlverhalten aufmerksam gemacht haben. Ich habe diesen Satz in den Ohren, wo mein Freund und Mitstudent gesagt hat, Andrew, das kannst du so nicht machen. Das kannst du so nicht sagen. Das ist nicht richtig. Und im ersten Moment hat mich das furchtbar aufgeregt, weil ich hatte ja recht. Aber so im zweiten Moment merkte ich, es mag sein, dass ich recht habe in der Sache, aber die Haltung stimmt nicht. Und auch wenn ich in der Sache recht habe, es gibt mir keine Berechtigung, eine falsche Haltung, eine rebellische Haltung, eine kritische Haltung einzunehmen und negativ über diese Lehre zu sprechen. Und ich musste immer und immer wieder Buße tun. Ich habe immer wieder um Vergebung gebeten. Und das war so eine Lebensschule für mich. Ich weiß nicht, wie viel ich an dieser Bibelschule wirklich gelernt habe sonst. Aber das war eine Lektion, die kam direkt von Gott. Und die habe ich gelernt. Und ich weiß, wenn ich diese Lektion der Unterordnung, des Ehrens von Leiterschaft nicht gelernt hätte, dass Gott mich nicht als Leiter hätte einsetzen können. Weil ich hätte mich disqualifiziert, weil die Saat, die du säst, die wirst du auch ernten. Und wenn ich Rebellion sehe, wenn ich Aufbegehren sehe, wenn ich negativ reden sehe, weißt du, was dann passiert, wenn du selber Leiter bist? Weißt du, was du dann erntest? Dann erntest du genau das von den Leuten, denen du vorstehen solltest. Das kommt auf dich zurück. Und da möchte ich euch einfach ermutigen. Ihr müsst nicht durchs Land rennen und irgendeinen geistlichen Vater suchen, sondern fangt an dort, wo ihr seid, die Leiterschaft, die euch gegeben ist, zu ehren, für sie zu beten, und mit ihnen Gemeinschaft zu suchen. Wisst ihr, es ist kein Problem, wenn du mal eine andere Meinung hast als dein Leiter. Und dann musst du nicht einfach, jetzt muss ich mich unterordnen und jetzt darf ich nichts sagen. Das ist völlig nicht das, was gemeint ist. Vaterschaft und Sohnschaft heißt, wir sind in einem Dialog. Wir sprechen miteinander. Wir haben eine Herzensbeziehung. Und wir räumen die Differenzen aus, wir sprechen darüber. Und das ist das Falscheste, was du machen kannst, dich einfach zurückzuziehen, denn die Faust im Sack zu machen und zu denken, eigentlich sehe ich das überhaupt nicht so, wie der das jetzt gesagt hat, aber ich muss ja mich unterordnen. Ich darf ja nicht negativ sprechen, also sage ich jetzt nichts. Nein. Dann gehst du hin zu diesem Leiter. Und das machst du dann mit Zittern und Zagen, gell? Das ging mir auch so. Und suchst das Herz und suchst das Gespräch. Wir haben ganz viele solche Gespräche erlebt. Wir hatten auch neue Leute in der Gemeinde, die kamen aus einem völlig anderen kirchlichen, gemeindlichen, theologischen Hintergrund und dann haben die da in die Gemeinde hineingeheiratet und dann waren sie mit dem konfrontiert, der Kultur und den Werten, wie wir die da leben und die haben das zum Teil überhaupt nicht verstanden, kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann habe ich wieder irgendetwas gepredigt und dann hat das wieder gewühlt. Und ich, vor allem ein junger Mann, das weiß ich noch gut, der war sehr kritisch. Aber der kam jedes Mal, der gesagt, Andreas, ich muss mit dir sprechen, du hast da was gesagt, ich bin da nicht einverstanden. Und versteht ihr, das hat mich schon auch gestresst. Oh, was kommt jetzt da? Aber dann haben wir uns hingesetzt und dann durfte er seine kritische Frage stellen. Und dann habe ich ihn ernst genommen und habe ihm zugehört. Und dann konnte ich ihm meine Sicht erklären und er konnte mir seine Sicht erklären. Und wir haben die Bibel hervorgenommen und wir haben gesucht, was ist hier die Wahrheit? Und dann kam es zu einer Entspannung und es kam zu einer Versöhnung. Und oft habe ich von diesen Brüdern, von diesen Söhnen auch viel gelernt. Die hatten manchmal auch recht. Nicht nur ich. Väter lernen auch viel von Söhnen, Müttern auch von Töchtern übrigens. Das ist auch in der natürlichen Familie so. Und Vaterschaft heißt nicht, ich befehle einfach und die anderen müssen gehorchen. Das hat nichts mit Vaterschaft zu tun, sondern Vaterschaft hat etwas damit zu tun, ich suche das Herz meiner Söhne und Töchter. Ich möchte mein Herz mit ihnen teilen, aber ich bin darauf angewiesen, dass sie ihr Herz mit mir auch teilen wollen. Und wenn sie sich da verweigern oder sich distanzieren, sich abigeln, dann wird es ganz, ganz schwierig, weil dann kommt es zu einer Trennung, dann wird die Beziehung verletzt. Und das dürft ihr nicht zulassen. Und wenn ihr euch dann auseinandergesetzt habt und wenn ihr Herzen gesucht habt und es dann tatsächlich zu keiner Lösung kommt oder zu keiner Verständigung kommt, dann kann man sich dann immer noch überlegen, ob ich mich irgendwie anders ausrichten muss. Aber diesen Weg müsst ihr gehen. Da möchte ich euch sehr ermutigen. Und so wie wir als Gemeinde viele, viele Jahre Zeit brauchten, um diese Transformationsprozesse umzusetzen, braucht das eure Gemeinde auch. Und da braucht ihr auch Geduld und da braucht es Gebete und da braucht es ein Miteinander. Und diese dienende Haltung als Verwalter, da könnt ihr euch bewähren. Und ich kann euch versichern, wenn ihr euch in dieser Haltung des Dienens, der Verwalterschaft, in dieser Identität als Söhne dienend, segnend einbringt, das wird die Kultur in eurem Umfeld verändern. Und zwar schnell und dramatisch. Wenn du das treu tust, das wird sich schnell verändern. Das Erste, was sich verändern wird, ist dein Herz und deine Einstellung. Und wenn sich dein Herz und deine Einstellung geändert hat, dann ist auch deine Sicht hat sich dann geändert. Die Umstände werden sich vielleicht nicht so schnell verändern. Aber wie du sie wahrnimmst, das wird sich sehr schnell verändern. Da möchte ich dich sehr ermutigen. Werde ein Segner deiner Leiterschaft, ein Freisetzer deiner Leiterschaft und suche das Herz. Scheue den Konflikt nicht, die Auseinandersetzung nicht, wenn du anderer Meinung bist. Genau. Ja, wir sind am Schluss dieser Konferenz. Es waren einfach noch so abschließende Wünsche, die ich euch mitgeben möchte. Ich möchte einfach noch beten und das auch freisetzen über euch. Jesus, zunächst möchten wir dich um Vergebung bitten, wo wir unabsichtlich, nicht willentlich eigentlich negativ geredet haben über Leiterschaft, über Vaterschaft, über vorgesetzte Lehrer oder auch über unsere Regierung. Es tut uns leid. Wir sind nicht gesetzt zu fluchen, wir sind gesetzt zu segnen. Und segnen heißt gut reden, eulogeo. Wir wollen ein Segen sein und wir wollen segnen. Danke, dass du uns vergibst und uns reinigst von allem, was nicht deinem Willen und deiner Herzenshaltung entspricht. Und hier jetzt auch mit deinem Blut jedes einzelne reinwischst. Ich will das euch zusprechen auch. Ihr könnt das im Herzen noch bekennen, aber ich spreche euch Vergebung zu im Namen Jesu. Das ist keine Anklage, es ist euch vergeben. Und ich segne euch jetzt mit dieser segnenden Haltung, mit diesem Können, Wollen, segnend einstehen. Da geht es nicht darum, eben etwas schön zu reden, sondern ihr sollt mutig sein auch. Konflikte, Probleme zu benennen. Ich segne euch mit dieser Kühnheit, mit diesem Mut, auch euch auf die Beziehung mit eurer Leiterschaft, mit eurer Elternschaft einzulassen und ihre Herzen zu suchen. Ich setze diese Beziehungen frei. Das Alte Testament endet mit dieser Aussage, wenn das Herz der Väter sich den Söhnen zuwendet und wenn das Herz der Söhne sich den Vätern zuwendet, dann kann etwas vom Reich Gottes durchbrechen. Dann kann der Fluch über dem Land gebrochen werden. Und das braucht es, Jesus. Ich schreie zu dir, dass der Fluch über diesem Land gebrochen wird, wo wir diese Vaterschaft nicht geehrt, nicht gesucht haben, wo wir sie schlecht geredet haben. Und wo sich diese Herzen nicht verbinden konnten, wo sich diese Generationen gegeneinander gestellt haben, statt in diesem Miteinander waren. Und ich setze diese Herzensbeziehungen frei zwischen Söhnen und Töchtern und Vätern und Müttern im Namen Jesu. Egal, ob das in den natürlichen Familien ist oder ob das in den Gemeinden ist oder ob das in den Betrieben ist, in den Schulen ist, ich setze diese Herzensbeziehungen frei und segne euch, ihr sollt ein Segen sein.